بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله ist aller Barmherzig und Barmherzigen Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf dem Gesandten Allahs Muhammad. Folgendes, nach längerer Zeit, Alhamdulillah, fangen wir wieder mit Tafsir an. Und wir beginnen inshallah mit dem 43. Vers von Surat An-Nisa. 43. Vers von Surat An-Nisa. Und machen heute inshallah bis zum einschließlich bis zum 48. Vers inshallah. In den Versen, in denen wir einiges wiederholen von dem, was wir bereits schon gesagt haben, mit denen beginnen wir trotzdem und wir sagen, wir lesen wie immer erst die deutsche Übersetzung vor und dann nehmen wir die Verse einzeln vor. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, O die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Ich warte noch einmal kurz, bis jeder die Sache gefunden hat. Seite 85 nach der Ausgabe in Medina. Seite 85. Im 43. Vers heißt es, O die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt, noch im Zustand der Unreinheit. Es sei denn, ihr geht bloß vorbei, bis ihr den ganzen Körper gewaschen habt. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise, oder jemand von euch kommt vom Abort, oder wenn ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser vorfindet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch über das Gesicht und die Hände. Allah ist allverzeihend und barmherzig. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie erkaufen das Irrgehen und wollen, dass auch ihr vom Weg abirrt. Allah weiß sehr wohl über eure Feinde Bescheid und Allah genügt als Schutzherr und Allah genügt als Helfer. Unter denjenigen, die dem Judentum angehören, verdrehen manche den Sinn der Worte und sagen, wir hören, doch wir widersetzen uns und höre, als ob du nicht hörtest, Ra'ina, wobei sie mit ihren Zungen verdrehen und die Religion schmähen. Wenn sie gesagt hätten, wir hören und gehorchen und höre und umwurna, wäre es wahrlich besser und richtiger für sie. Aber Allah hat sie für ihren Unglauben verflucht. Darum glauben sie nur wenig. O ihr, denen die Schrift gegeben wurde, glaubt an das, was wir offenbart haben, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt, bevor wir Gesichter auslöschen und nach hinten versetzen oder sie verfluchen, wie wir die Sabbatleute verfluchten. Allahs Anordnung wird stets ausgeführt. Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Doch was außer dem ist, vergibt er wem er will. Wer Allah etwas beigesellt, der hat fürwahr eine gewaltige Sünde ersonnen. Und jetzt beginnen wir inshallah wieder mit dem ersten Vers, den wir heute vorgelesen haben. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Wir haben ja so unter uns mehr oder weniger ausgemacht, dass die Unterrichte so maximal eine Stunde gehen. Okay. Inshallah versuchen wir uns auch heute daran zu halten. Deswegen gucken wir mal weiter, wir kommen, liebe Geschwister. Denn nachdem wir uns die Verse zum ersten Mal angeschaut haben, wissen wir, es gibt Themen, die in diesen Versen vorkommen, wie in den meisten Ayat Allahs, über die man sich sehr lange unterhalten kann. Und die Frage ist halt dann immer, wie viel Zeit investiert man in ein bestimmtes Thema? Das kommt dann natürlich auf Kosten von anderen Themen, weil Der erste Vers, den wir uns angeschaut haben, 43. Da geht es zum Beispiel um die Reinigung für das Gebet. Und es geht um Al-Janaba. Und es geht um das Aufhalten in einer Moschee. Und weiß nicht, und so weiter und so fort. Die Frage ist jetzt, macht man aus einem Fiqh-Unterricht einen Tafsir-Unterricht, aus einem Tafsir-Unterricht einen Fiqh-Unterricht, ja? Oder liest man grob über die Verse hinweg und sagt, die Details kann man sich dann im Fiqh-Unterricht dann genauer anschauen. Ja? Das ist immer so ein Mittelding. Und deswegen gibt es auch Tafsir-Bücher, die mehr eingehen auf Fiqh-Angelegenheiten, ja? Und es gibt Bücher, die mehr eingehen auf die reinen Bedeutungen der Verse, die ein Muslim wissen muss, wenn er den Vers liest, muss davon wissen, was damit gemeint ist, und dann geht es weiter. Und andere gehen mehr ein, vielleicht auf die Sprache und so weiter und so fort. Und was wir uns vorgenommen haben von Anfang an schon, ist hauptsächlich, dass wir uns über die Bedeutungen der Verse uns unterhalten, damit wir als Muslime wissen, was hat Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Ja. Und da reicht es eben aus, wenn wir zum Beispiel sagen, dass man sich dem Gebet nicht nähern darf, wenn man im Zustand der Trunkenheit ist. Ja? Das reicht aus, und dann, wenn jemand jetzt wissen will, was, wann die Trunkenheit aufhört und anfängt, dann kann er sich dann eben mit dem Fiqh auseinandersetzen. Zum Beispiel, oder wenn er sich unterhalten möchte darüber, wann die Janabe anfängt und was die Gründe für Janabe sind und so weiter und so fort, wie man das Janabe aus dem sie beseitigen kann, da kann man sich auch mit dem Kapitel Tahara beschäftigen und Fiqh und so weiter. Ja. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, O die ihr glaubt, nährt euch nicht im Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Das ist das erste Gebot in dieser Ayah. Und den Offenbarungsgrund zu diesem Vers haben wir uns bereits angeschaut, als wir vor längerer Zeit in Surat Al-Baqarah waren. Und jetzt können wir zum Beispiel uns nochmal in Surat Al-Baqarah auf der Seite, wenn ihr wollt, auf der Seite 34 anschauen. Da hatten wir schon einmal das erste Mal die Thematik des Alkohol oder der berauschenden Getränke. Und zwar im 219. Vers von Surat Al-Baqarah. Die befragen dich oder sie fragen dich nach berauschendem Trunk und Glücksspiel. Sag, in ihnen beiden liegt große Sünde und Nutzen für die Menschen. Und darüber haben wir uns lange unterhalten und gesagt, dass die Verse über das Verbot des Alkohols nicht alle auf einmal herabgesandt worden sind, sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen schrittweise dargelegt hat, dass Alkohol eine sehr schlechte Sache ist. Und der erste Hinweis oder einer der ersten Hinweise ist eben dieser Vers. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Anschluss dieses Satzes, den ich gerade vorgelesen habe, aber die Sünde in ihnen beiden ist größer als ihr Nutzen. Das heißt, der vernünftige Mensch unterlässt Sünde oder unterlässt Alkohol und Glücksspiel, weil darin mehr Schaden ist als Nutzen. Wie dem auch sei, wollen wir uns nicht zu lange darüber unterhalten, aber wir lesen noch einmal den Offenbarungsgrund vor. Und zwar war es so, dass Abdurrahman ibn Auf einigen seiner Freunde ein Festmahl bereitet hatte oder ihnen etwas zu essen bereitet hatte und lud sie ein, und dann hat er eben, er und andere eben davon getrunken, von diesem Alkohol, und dann ist die Gebetszeit eingetroffen und dann hat eben einer vorgebetet, der eben auch im Rauschzustand war, weil er vom Alkohol getrunken hatte. Und dann hat er vorgelesen die Surat Al-Kafirun, und wir kennen die Surat Al-Kafirun auswendig, der heißt Qul ya ayyuha al-Kafirun la a'budu ma ta'budun. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt sinngemäß, O ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient. Und dann hat er gelesen in seinem Rauschzustand, wa nahnu na'budu ma ta'budun. Wir aber dienen dem, dem ihr dient. Und ihr wisst ja, dass die Sura, es passiert einigen Leuten, dass sie verwechseln in dieser Sura. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma a'bud, wa la ana a'abidun ma a'abattum, wa la antum a'abiduna ma a'bud, lakum dinukum wa liya din. Diese Verse sind zum Verwechseln ähnlich. Ja, es sind sogar zwei Verse, die genau identisch sind, Ja, und dann kann es passieren, gerade bei den genau identischen Versen, wie in Surat al-Rahman, gibt es فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, kommt oft vor. Dann kann es, wenn du mal dich nicht konzentriert hast, kann es passieren, du springst eine ganz andere Stelle in der Surah. Oder in Surat al-Mursalat, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ, dann springst du vom Anfang der Surah irgendwo anders hin. Oder, ja, das kann sehr leicht passieren, weil man sich nicht mehr auf seine Zunge alleine verlassen kann. Normalerweise, wenn man etwas gut auswendig kann, dann die Zunge sagt, hilft, spricht weiter, obwohl man gar nicht mehr die Gedanken dabei ist. Bei der Fatiha, wir alle machen das leider mit, wenn wir die Fatiha lesen und nicht mehr uns bewusst sind. Ja? Aber wenn dir sowas vorkommt, die Wailun Yawmaidin dem Kadhibin, alle paar Verse, dann musst du dich konzentrieren. Wenn du dich machst, dann weißt du nachher nicht mehr, wo du bist. Ja? Auf jeden Fall kann das bei der Surah leicht passieren und erst recht wann, wenn man im Zustand des Rausches ist, wenn man Alkohol getrunken hat. Und dann hat er eben etwas vorgelesen, was natürlich reiner Kufr ist. Und hier haben wir einen Beweis dafür, natürlich, dass das Aussprechen von Worten des Kufr bedeutet nicht, dass man deswegen Kafir ist. Oder das Aussprechen von Worten, die reiner Unglaube sind. Worte, die einen normalerweise aus dem Islam rauswerfen. Ja? Wenn man sie ausspricht, muss das noch lange nicht bedeuten, dass man aus dem Islam ausgetreten ist. Ja? Weil es eben sein kann, dass man diese Worte unbewusst gesprochen hat, wie in diesem Fall. Auf jeden Fall, daraufhin hat dann Allah subhanahu wa ta'ala den Vers herabgesandt, den wir lesen. Und zwar kehren wir wieder zurück zum 43. Vers von Surat An-Nisa. O, die ihr glaubt, nähert euch nicht im Gebet, während ihr trunken seid. Manche Gelehrte haben jetzt gesagt, dass dieser Vers abrogiert ist. Manche haben gesagt, dieser Vers gilt nicht mehr. Mit der Begründung, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O, die ihr glaubt, nähert euch nicht dem Gebet, während ihr trunken seid, haben sie darunter verstanden, wenn man aber nicht beten will, dann darf man ja trinken. Ja? Das versteht man ja aus diesem Vers. Das ist ja auch keine schlimme Sache. Nur, und die Gelehrten, die sagen das nicht, weil die sagen, Alkohol ist halal. Wer das sagt, ist Kafir. Das ist verboten. Aber die Frage ist, nur dieser Vers, hat dieser Vers schon Alkohol verboten, komplett? Oder ist es erst der Vers gewesen in Surat Al-Ma'idah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass der Alkohol und die Sachen sind ein Gräuel, ein Werk des Satans. Deswegen geht ihm aus dem Weg, auf das ihr erfolgreich sein mögt. Ja? Das ist das klare Verbot. Das ist also danach. Das ist das klare Verbot. Danach gab es keine Diskussion mehr, dass es haram war. Nur die Frage ist jetzt dieser Vers. Wenn du diejenigen, die der Ansicht waren, dass dieses Vers bedeutet, man darf noch trinken, wenn man nicht zum Gebet geht, die haben gesagt, dass dieser Vers abrogiert ist, annulliert ist, aufgehoben ist, nicht mehr gilt. Mansuch auf Arabisch. Okay? Die haben gesagt, der Vers ist Mansuch. Und aber offensichtlicher und richtiger ist, dass der Vers nicht Mansuch ist. Ja? Weil der Vers beinhaltet nur das Verbot, dass man im Rauschzustand nicht beten darf. Und das Verbot gilt auf jeden Fall noch. Sollte jemand im Rauschzustand versetzt werden, darf er nicht beten. Ja? Und logisch ist, dass er nicht beten darf, weil er sich gar nicht bewusst ist, was er macht. Und danach sagt er vielleicht Sachen, wie in diesem Hadith, die Sachen sagen, die verboten sind. Ja? Das heißt also, mit anderen Worten, der Vers nach der richtigeren Ansicht ist nicht aufgehoben, der Vers gilt, wie er ist. Er gilt, wie er ist. Und das Alkoholverbot, das verstehen wir sowieso aus einem anderen Vers. Sowieso aus einem anderen Vers. Und natürlich aus der Sunna und also aus der Übereinkunft der Gelehrten. Gut. Oh, ihr glaubt, nähert euch nicht im Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt. Noch im Zustand, also bis ihr wisst, was ihr sagt, also bis natürlich der Zustand, der Rauschzustand weg ist, das ist klar, dass man wieder weiß, was man sagt. Noch im Zustand der Unreinheit. Okay, das ist auch klar. Also im Zustand der Janaba, der großen Unreinheit, und auch der kleinen Unreinheit darf man nicht beten. Im Zustand der großen Unreinheit ist gemeint Janaba. Die ist bedingt durch was? Die Janaba ist bedingt durch entweder Geschlechtsverkehr oder durch Samenerguss oder wenn man auch nur den Geschlechtsakt angefangen hat. Ja? Durch diese drei Sachen ist man in den Zustand der Janaba getreten. Und in diesem Zustand darf man nicht beten. Doch was bedeutet es, dass Allah gesagt hat, nähert euch nicht dem Gebet? Das ist ein Beweis der Gelehrten dafür, dass man sich nicht einmal dem Gebetsplatz nähern darf, sprich der Moschee. Und deswegen darf eine Frau oder ein Mann, die im Zustand der Janaba sind, die Moschee nicht betreten. Allgemein darf ein Mann, eine Frau, die im Zustand der Janaba sind, nicht in die Moschee gehen. Es sei denn, wie Allah sagt, sie geht bloß dran vorbei. Wenn jemand da eine Tür und da Tür geht, einfach durch, und geht rein, um etwas zu holen, geht wieder raus, das ist gar kein Problem. Aber aufhalten in der Moschee darf diese Person nicht. Natürlich auch aufgrund von anderen Belegen, die menstruierende Frau, wie geht das Gleiche, aber jetzt, das ergibt sich jetzt nicht aus dem Vers direkt. Okay. Es sei denn, ihr geht bloß vorbei, bis ihr den ganzen Körper gewaschen habt. Denn wir wissen, es gibt zwei der Arkan für den Russen. Das Russen ist was? Das Russen ist die Ganzkörperwaschung. Dass man den Ganzkörper wascht, damit man eben nicht mehr unrein ist, Junub ist, zum Beispiel nach dem Geschlechtsverkehr, sondern mal wieder rein ist. Und da gibt es zwei Arkan. Der eine Rukun ist die Niyya, die Absicht, und der zweite Rukun ist eben, dass der gesamte Körper Wasser abbekommt. Dass der gesamte Körper Wasser abbekommt. So. Und deswegen, also bis man den ganzen Körper gewaschen hat. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu. Und jetzt lernen wir von Allah subhanahu wa ta'ala, dass es passieren kann, dass man wenig Wasser hat. Und das ist auch gemeint mit der Aussage, wenn ihr auf der Reise seid. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, jedes Mal, wenn er auf der Reise ist, macht er kein Wudu mehr. Wenn man jetzt falsches Verständnis hätte, könnte man das im Vers verstehen, richtig? Aber das ist nicht gemeint, sondern wenn man auf der Reise ist. Oder wenn man, das heißt, wenig Wasser mit sich hat. Das ist der Normalfall, besonders der Reisen damals. Und der Vers ist damals abgesandt worden. Und wer nimmt dann schon damals Lastwagen von Wasser mit? Ja? Also Wasser hat man wenig dabei gehabt. Maximal zum Trinken, für die Tiere vielleicht und ähnliches. Oder wenn man krank ist und aufgrund der Krankheit es einem schwerfällt, sich zu reinigen. Jeder von uns weiß, wenn es einem schlecht geht, dann hat man es sehr schwer, aufzustehen und sich zu mit reinigen. Wie gesagt, die Details, über das mit dem Fiqh, wann, ab welcher Krankheit man genau und weiß nicht was, das ist nicht unser Thema. Aber allgemein, wenn man krank ist und durch Wasser die Krankheit stärker wird oder der Heilungsprozess hinausgeschoben würde, oder es einem sehr anstrengend ist, Wasser zu verwenden, dann darf man eben das Wasser unterlassen. In diesen Zuständen, oder wenn man vom Abort kommt und man deswegen kein Wasser hat und die kleine Unreinheit hat, oder wenn man Frauen berührt hat, gemeint ist damit der Geschlechtsverkehr, und wenn man dann kein Wasser vorfindet oder nur zu wenig, dann darf man eben eine Sache machen, die nennt man Tayammum. Und über Tayammum kann man sich länger unterhalten, und Allah subhanahu wa ta'ala fasst es uns ganz knapp und deutlich zusammen und sagt, und streicht euch über das Gesicht und die Hände. Und streicht euch über das Gesicht und die Hände. Und insofern, der Tayammum ist sehr einfach. Man klopft einfach einmal auf diesen guten, reinen Erdboden. Wenn man es mit Sandboden macht, dann hat man auf jeden Fall keine Meinungsverschiedenheit, oder mit Erde, ja, hat man auch kein Problem damit. Und manche Gelehrte weiten das noch weiter aus, aber wie gesagt, das ist auch nicht unser Thema heute. Dann klopft man einfach einmal drauf, dann bläst man bitte den Staub, den man hat, weg, nicht, dass es in die Augen kommt, und dann reibt man einmal sein Gesicht. Ja, und dann reibt man einmal seine Hände, wassalamu alaikum, das war's. Und dann ist man praktisch in diesen Zustand der Reinheit versetzt. Nach manchen Gedanken. Und das ist. das für Ghusl und für Wudu, für beides.
Für beides.
Für beides. Und die nächste Frage machst du dann hinterher. Wie gesagt, also das ist für alles. Wie Allah sagte, wenn ihr vom Abort kommt, das heißt von der Toilette kommt. Ja? Oder wenn ihr Frauen berührt habt, das ist wegen Ghusl. Ja? Also alles. Ja? Und warum habe ich gesagt, nach manchen Gelehrten? Weil nach manchen Gelehrten wird man durch den Term in den Zustand der Reinheit versetzt. Und nach manchen Gelehrten ist das nur eine Erlaubnis, solange man kein Wasser hat. Und das sind zwei ganz verschiedene Grundsätze, über die man sich in Fiqh natürlich außer also länger damit befasst. Und damit und da empfehle ich auch, dass man sich dann dazu im Fiqh das nachschlägt. Allah ist allverzeihend und barmherzig. Allah subhanahu wa ta'ala ist so allvergebend, dass er denjenigen, die im Zustand der Trunkenheit, das heißt, als sie berauscht waren, ja, manche Leute verstehen vielleicht nicht, was berauscht heißt. Berauscht auf Umgangssprache durch heißt besoffen. Ja, nichts anderes. Ja. Das heißt, im Zustand der Rauschheit, manche waren berauscht und haben trotzdem gebetet. Ja, und Allah hat ihnen das vergeben. So barmherzig ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und vieles mehr natürlich. Und vieles mehr. Ihr wisst, es gibt Offenbarungsgründe oder es gibt einige Sachen, es gibt Offenbarungsgründe für den Tayammum. Und hierzu möchten wir ein paar Sachen, vielleicht ein, zwei Hadithe exemplarisch vorlesen, die überliefert worden sind in der authentischen Sunna. Und zwar bei Bukhari, bei Muslim, bei Abu Dawud, Nasa'i und Ibn Majah. Das haben wir schon mal fast alle aufgezählt. Aisha radiallahu anha sagte, Aisha ist die Ehefrau oder eine der Ehefrauen unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie gehört zu den sieben Sahaba, die die meisten Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben, und sie gehört zu den Gelehrten der Sahabiyat. Ja? Sie sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat Usaid ibn Hudayr und ein paar Leute dazu losgeschickt, um nach einer Halskette zu suchen, die Aisha radiallahu anha verloren hatte. Als dann die Zeit für das Salah eintraf, beteten sie ohne Wudu. Dann gingen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und erzählten ihm dies. Dann wurde die Ayah in Bezug auf Tayammum herabgesandt. In einer anderen Version heißt es, Usaid ibn Hudayr sagte dann zu Aisha radiallahu anha, Allah erbarme sich deiner, rahimakillah, so ungefähr. Yarhamukillah auf Arabisch. Jedes Mal, wenn etwas dir geschieht, O Aisha, was du nicht magst, gewährt Allah den Muslimen und dir eine Erleichterung. Weist darauf, also unter anderem natürlich auf diesen Tayammum hin. Dann gibt es eine weitere Überlieferung, von Ammar ibn Yasir erzählte, dass sie für das Fajr-Salah, für das Fajr-Gebet, den Masch mit Erde vollzogen, als sie mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen waren. Masch ist einfach das Streichen. Ja? Das heißt, sie haben sich gereinigt mit Streichen mit Erdsand. Ja? Sie schlugen mit den Händen auf den Erdboden und strichen dann über ihre Gesichter einmal. Dann schlugen sie noch einmal auf den Erdboden und strichen über ihre gesamten Hände und mit den Innenflächen bis zu den Schultern und Achseln. Ja? Das ist eine weitere Überlieferung, die dem widerspricht, was ich vorhin gesagt habe. Ja? Und deswegen zeigt es uns, liebe Geschwister, dass man nicht einfach ein Hadithbuch aufschlägt und ein Hadith liest und dann einfach direkt danach handelt. Sondern immer muss man die Erklärung zu diesem Hadith mitlesen und einen Gelehrten fragen, was ist denn mit dieser Überlieferung gemeint? Die widerspricht doch der anderen und so weiter und so fort. Ja? Und deswegen, das ist also sehr, sehr wichtig, dass man nicht einfach irgendwas zusammenfabriziert. Ja? Wie dem auch sei, es gibt noch viele andere Überlieferungen, aber die wollen wir uns nicht jetzt alle anschauen. Dann gucken wir weiter, liebe Geschwister. Allah sagte im 44. Vers, siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie erkaufen das Irregehen und wollen dass auch ihr vom Weg abirrt. In diesem Vers geht es natürlich erst einmal um das Volk der Schrift, aber offensichtlich aufgrund der folgenden Verse vorrangig um die Juden. Und übrigens, wenn man sagt Juden oder Kinder Israels, meint man normalerweise das Gleiche. Ja? Nur wenn man sagt Kinder Israels, dann meint man diejenigen, die von Israel, von Jakob, Al-Islam abstammen. Und wenn man von den Juden spricht, dann meint man die, die diesen Glauben angehören. Denn es gibt ja sicherlich Leute von den Bani Israel, die Muslime sind. Ja? Oder waren. Oder noch sein werden. Alles. Ja. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Ja, die Juden, denen wurde welcher Teil der Schrift gegeben? Und zwar die Tora, At-Tora. Und sie erkaufen und nur einen Teil der Schrift, weil sie, wallahu a'lam, wir wissen, wir im Laufe der Zeit, haben sie nicht mehr ihre Original-Tora beibehalten. Also hatten sie nur noch einen Teil davon, wie Allah subhanahu wa ta'ala offensichtlich in diesem Vers sagt. Sie erkaufen das Irregehen und wollen, dass auch ihr vom Weg abirrt. Was ist das Irregehen? Das Irregehen ist der Kufr. Und sie erkaufen das für was? Für den Iman. Das heißt, die treiben wie Handel mit dem Shaitan, die geben den Iman her und bekommen dafür den Kufr. Und nicht nur das, sondern sie wollen auch noch, diese Leute wollen, es geht vorrangig um wen? Um natürlich Juden von Medina. Aber zweitrangig um alle, die ihrem Weg folgen. Und sie wollen nicht nur, dass sie selbst im Kufr bleiben, sondern sie wollen auch, dass die anderen Leute, du, ich und wir alle, die hier sitzen und die Muslime, die wollen, dass wir genauso auf dem falschen Weg gehen wie sie. Sie wollen, dass wir Muslime auf dem gleichen Weg gehen wie sie. Und deswegen geschieht das, indem sie unsere Religion kritisieren, indem sie unseren Propheten beleidigen oder alles mögliche, oder den Koran kritisieren, oder sie gehen zu den unwissenden Muslimen und zeigen ihnen, guck mal im Koran, Allah sagt hier das und Allah sagt in anderen Vers das, ist doch offensichtlich ein Widerspruch und vieles mehr, ja? Und wenn man dann kein Wissen hat, dann kann es passieren, dass man sehr leicht vom Weg abkommt, weil man nicht weiß, wie man diesen Sachen entgegnet. Ja, da fällt mir aber ein, liebe Geschwister, möchte ich noch einen kleinen Hinweis darauf, das schadet nicht, inshallah. Wir haben gesagt, dass man als Junub nicht in der Moschee sich aufhalten darf, richtig? Also im Zustand der großen Unreinheit. Richtig, nur wenn man durchläuft, ja, oder etwas also holen will oder so. Aber es gibt auch eine Ausnahme, und zwar Ata ibn Yasar sagte, Ra'aytu Rijalan من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجندون إذا توضأوا وضوء الصلاة. Und das bedeutet, Ata ibn Yasir, rahimahullah, sagte, ich habe mehrere Freunde des Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم gesehen, die sich in der Moschee aufhalten, während sie Junub waren, wenn sie Wudu genommen haben. Ja? Das, wenn sie Wudu gemacht haben für Salah. Deswegen, wenn man also Wudu gemacht hat, darf man sich in der Moschee aufhalten, auch wenn man Junub ist. Der Hadith ist bei Sunan von Sa'id ibn Mansur, anderes Hadithwerk, und Al-Albani sagt, der Isnad ist sahih. Ja? Also auch ein Hinweis darauf, dass es erstens einmal mit Wudu erlaubt ist und zweitens ohne Wudu nicht erlaubt ist. Weil manche Gelehrte sagen, dass man im Junub-Zustand auch in der Moschee sein darf. Ja? Und sie haben gesagt, hier in dem Vers ist das Gebet gemeint und nicht die Moschee. Will immer sein, anderes Thema. Aber das ist auch ein Hinweis darauf, dass ohne Wudu ist eben nicht erlaubt. So hat auch Ata ibn Yasar, rahimahullah, das verstanden. Auch wenn er kein Sahabi ist. Aber immerhin einer der Tabi'in, die Sahaba gesehen haben. Gut. Allah sagt im Vers darauf, Allah weiß sehr wohl über eure Feinde Bescheid. Und Allah genügt als Schutzherr und Allah genügt als Helfer. Über diesen Vers kann man sich sehr, sehr lange unterhalten. Und in diesem Vers, Allah subhanahu wa ta'ala macht uns klar, wer die Freunde und wer die Feinde der Muslime sind. Und wir dürfen uns nichts vormachen, Nicht, dass jemand zum Beispiel, wie Geschwister, kommt und sagt, nein, das geht zum Beispiel nur um die Juden damals. Und heutzutage, wir leben, und das war damals, der Prophet sallam hat seinen Staat gehabt und ich weiß nicht, wie sie es begründen werden, auf jeden Fall. Was ist denn der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen hier als Feinde bezeichnet von den Muslimen? Der Grund ist, weil sie Kuffar sind. Sie erkaufen das Irrgehen, sie verkaufen den Iman für den Kuffar und wollen auch, dass ihr Muslime in die Irre geht. Und wer teilt uns das mit? Derjenige, der als einziger weiß, was in den Herzen ist. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt und sagt, nein, heute die Leute sind anders, ich weiß nicht was, sagen wir ihm, kennst du, was in den Herzen ist? Sagt er, nein. Sagen wir, Allah weiß es aber. Und deswegen, also was ich damit sagen will, ist, die Zeiten ändern sich eben nicht diesbezüglich. Die Zeiten ändern sich eben nicht diesbezüglich. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass bestimmte Menschen uns verabscheuen, vom Herzen, tief verabscheuen, und wollen, dass wir auch Kuffar werden wie sie, dann sind das unsere Feinde und bleiben sie. Das ist ein Thema. Und das zweite Thema ist, wie man mit diesen Leuten umgeht. Kein Mensch kann von mir verlangen, dass ich mich Tag und Nacht aufhalten muss mit einem Juden, zum Beispiel. Oder von mir verlangen, dass ich mit einem Juden befreundet sein muss. Oder von mir verlangen, dass meine Kinder mit jüdischen Kindern befreundet sein müssen. Nein. Muss ich nicht und will ich auch nicht. Sondern ich möchte, dass meine Kinder mit Muslimen zusammen sind. Ja? Damit sie den Islam lernen, damit sie zusammen beten, damit sie sich zum Guten aufrufen, damit sie zusammen fasten, damit sie Allahs Gedenken zusammen, damit sie den Koran zusammen lesen, Allah lieben, und Allah, dass sie lernen, wie sie Allah lieben und vieles mehr. Aber das andere Thema ist, wie gehe ich mit diesen Menschen um? Mit diesen Menschen geht man so um, wie der Prophet s.a.w. umgegangen ist. Denn unser Prophet s.a.w. trotz dieser Ayat im Koran, es hat ihn nicht davon abgehalten, erstens einmal mit ihnen Da'wah zu machen. Das ist der wichtigste Punkt für uns, weil wir unter Nicht-Muslimen leben. Ja? Es hat nicht davon abgehalten, mit ihnen Da'wah zu machen. Das heißt, sie zum Islam einzuladen und ein gutes islamisches Vorbild zu sein. Und es hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch nicht davon abgehalten, wenn einer von ihnen krank war, ihn zu besuchen. Und es hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam auch nicht davon abgehalten, wie gesagt, gegen ihren Widerstand trotzdem ihnen da zu machen. Und das beste Beispiel haben wir, wie wir wissen, als einer seiner Diener im Sterben lag, ein kleiner Junge, und der Prophet zu ihm kam und dann ihn zusammengefasst zum Islam gebracht hat. Obwohl sein Vater Jude war und er Jude war, aber der Junge hat dann, bevor er gestorben ist, noch die Schahade gesprochen, und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann aus dem Haus rausgegangen ist, hat er noch mitgekriegt, wie diese Person gestorben ist und das Geschrei der Familie gehört und so auf jeden Fall, aber ist er noch in den Islam eingetreten, Alhamdulillah. Also hat die Schahada gesprochen vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also nochmal will ich betonen, ich muss niemanden lieben, der mich nicht liebt. Ja? Jemand, der mich verabscheut, den brauche ich nicht lieben. Ja? Und das ist Nummer eins. Die zweite Sache ist, wie gehe ich mit dieser anderen Person um? Wie ich gesagt habe, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es uns vorgemacht. Und wer es wissen will, lernt es. Wer es wissen will, schaut es nach. Ja? Wer es wissen, schaut es nach. Und das Beste, was du einem anderen Menschen tun kannst, außer dem diesseitigen Helfen oder so, ist, dass du natürlich ihm den Islam näher bringst und ihn zum Islam einlädst. Ja? Aber damit man auch keine Angst hat und damit man nicht sich fürchtet, wenn man Allahs Feinde zu seinen Feinden nimmt, sagt Allah mit einem Anschluss, und Allah genügt als Schutzherr und Allah genügt als Helfer. Alhamdulillah. Allah genügt als Schutzherr und Allah genügt als Helfer, und deswegen sollen sich die Gläubigen auf Allah verlassen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet über uns, er berichtet über sie und er weiß über sie am besten Bescheid. Und dann sagt er, unter denjenigen, die den Judentum angehören, verdrehen manche den Sinn der Worte. Nicht alle, sondern hauptsächlich wer? Die Schriftgelehrten von ihnen. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, im Islam ist es doch genauso. Das geht ein paar Gelehrte und die meisten Menschen sind unwissend. Es gibt einige, die den Koran lesen, ab und zu aufschlagen, und die meisten schlagen ihn nicht auf. Es gibt manche, die vielleicht sogar den Koran so lange im Regal lassen, dass sogar Staub sich darüber bildet. Oder manche, die haben den Koran aus Segensgründen, ja, die wollen, dass ihr Haus gesegnet wird, sie stellen sie in ein Regal. Oder sie machen ihn unter ein Bettkissen, damit sie geheilt werden. Oder weiß nicht was, oder sie hängen sie an der Wand, was auch immer. Nur eine Sache machen sie nicht, und zwar das, was Allah gesagt hat. Allah sagt, er hat den Koran abgesandt, damit wir ihn verinnerlichen. Das heißt, damit wir ihn lesen, darüber nachdenken und danach handeln. Das ist das Einzige, was sie nicht machen. Alle anderen machen sie. Und das gibt es unter den Juden genauso, unter den Christen sowieso. Die wenigsten Christen lesen ihre Bibel. Und die wenigsten Juden lesen ihre Tora. Glaubt mir, weil der Großteil davon ist sowieso nicht von Gott. Ihr müsst euch vorstellen, vom Evangelium, wie viele Evangelien haben wir heutzutage? Offiziell. Vier anerkannt, kanonisch. Ansonsten zum Nachlesen haben wir mindestens 6, richtig? Thomas und Barnabas. Gut, ich kenne keine mehr. Noch irgendwas?
Das Magdalena-Evangelium.
Gibt es noch?
Ja.
Zum Nachlesen. Okay, Magdalena-Evangelium, habe ich nicht gehört. Wusste ich nicht. Okay, sehr schön. Hast du schon mal gelesen?
Ich habe davon gehört.
Hast du davon gehört, okay. So, da haben wir also 7. Das heißt, mindestens 6/7 müssen gelogen sein. Klar? Also 6/7 müssen falsch sein. Kann nicht alles sein. Weil Jesus hat wie viele Evangelien bekommen? 1. Einziges. Okay? Das heißt, wir können nicht 7 Stück haben. Entweder einer hat kopiert, dann kann das schon mal nicht Gottes Wort mehr sein. Ja? Oder alle sind falsch. Ich weiß es nicht. Ja? Also alles sind, ist ja nicht alles, was da nicht unbedingt falsch. Aber was ist davon Gottes Wort? Allahu A'lam. Gott weiß am besten nicht. Wissen wir nicht mehr. Leider haben sie zu viel verdreht. Wenn sie wenigstens Fußnoten geschrieben hätten, diesen Vers haben wir getauscht, diesen Vers haben wir gelassen, dann hätten wir nachvollziehen können. Aber es ist auch nicht mehr wichtig, weil der Koran ist ja jetzt da, Alhamdulillah. Ja? Aber 6/7 mindestens, futsch, nix. Von den 4 kanonischen können wir sagen, mindestens 3 von denen können nicht Gottes Wort sein. Schon von vornherein nicht. Okay? Also so ist es auf jeden Fall rein logisch, weil Jesus hat nur ein Evangelium bekommen, nicht 2. Ja, das ist nicht. Aber die Freunde der Christen, die gehen ja noch weiter, die sagen ja, das ist ja kein richtiges Buch, so wie Koran und so, das ist nur, er hat das Evangelium gelehrt. Also das war so seine Botschaft. Wegweiser. Und man kann ja alles verdrehen. Auf jeden Fall. Die Juden, gehen wir zum Juden zurück wegen Verdrehen. Und dann diejenigen, die den Judentum angehören, verdrehen manche den Sinn der Worte. Und zwar, welchen Sinn der Worte? Fragen hinterher, wenn es geht, nicht vergessen, aufschreiben, damit wir alle inshallah profitieren. Welche Worte? Die Worte der Taurah. Taurah ist das Gesetz. Und was verdrehen sie? Naja, die verdrehen die Worte, so dass man die Bedeutung nicht mehr erkennt, die eigentlich beabsichtigt war von Allah subhanahu wa ta'ala. Die sagen, wir hören, doch wir widersetzen uns. Uns höre. Jetzt wollen wir das noch verstehen. Sie sagen, Sami'na. Wir hören. O Prophet, was du uns da erzählst, das hören wir sehr wohl. Doch wir widersetzen uns. Wa asayna. Aber trotzdem, wir wollen nicht gehorchen, wir wollen nicht das akzeptieren, was du sagst. Und sie sagen auch noch, isma, sagen sie zum Propheten, isma. Höre, was wir sagen. Als ob du nicht hörtest. Und dann sagen sie, Ra'ina. Ra'ina. Sie wollten dem Propheten, dass er ihnen zuhört. Hör uns zu. Ra'ina. Ja. Was heißt Ra'ina? Gucken wir einfach in der Fußnote nach. Dort steht, siehe Seite 16, Anmerkung 1. Ey. So, gehen wir zurück auf Seite 16. Man braucht nicht alle zurückgehen, liebe Geschwister. Aber. Alhamdulillah, gehen wir Seite 16 zurück. Anmerkung 1. Und da lernen wir, dass das Wort Ra'ina 2 Bedeutungen hat. Einmal, achte auf uns. Aber die haben das so ausgedrückt, Ra'ina. Die haben das nicht gemeint. Ra'ina hat nämlich 2 Bedeutungen. Einmal auch, du bist unser Schwachsinniger. Du bist unser Schwachsinniger. Auf Arabisch kann beides bedeuten. Dann sage ich zu ihm, Ra'ina. Ja? Ihr wisst ja, der Ton macht die Musik. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, kann sehr gut Arabisch. Der weiß, was er sagt. Und er weiß, was sie meinen. Und Allah subhanahu wa ta'ala kennt sogar ihre Absichten. Und deswegen stellt er sie bloß. Und das ist auch ein Beweis eigentlich für die Juden, dass es Offenbarung von Allah ist. Weil er hier ihnen zeigt, was sie in ihren Herzen hatten. Das konnte der Prophet nicht wissen, sallallahu alaihi wasallam. Wobei sie ihre Zungen zerdrehen und die Religion schmähen. Klar, wer den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigt, der hat die Religion beleidigt. Allah sagt, wenn sie gesagt hätten, wir hören und gehorchen, wir hören das, was du sagst, und gehorchen dem auch und folgen dem und höre uns zu und umwurna, achte auf uns, achte auf uns oder schau uns an, dass wir immer Richtiges tun, weise uns immer den richtigen Weg, wäre es wahrlich besser und richtiger für sie. Ja, wäre. Aber Allah hat sie für ihren Unglauben verflucht, darum glauben sie nur wenig. Und hier bleiben wir einmal kurz stehen und verinnerlichen uns diesen Vers. Aber Allah hat sie für ihren Unglauben verflucht, darum glauben sie nur wenig. Offensichtlich, liebe Geschwister, ist der Unglauben, der Grund für diesen Unglauben, nicht Allah selbst, nein, sondern sie. Sie sind diejenigen, die nicht glauben wollen. Sie sind diejenigen, die ablehnen, was Allah sagt. Wenn also jemand nicht glaubt, dann glaubt er, weil er nicht will. Und kann nicht sagen, Allah hat mich nicht recht geleitet. Nee, wenn du an die Verse glaubst, die Allah will, Allah zeigt dir den richtigen Weg. Allah leitet dich dann recht. Wir haben doch in vielen Versen im Koran gelesen, dass Allah gesagt hat, Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin. Allah leitet das Volk der Ungläubigen nicht recht. Es geht, ach, das rutscht immer runter. Du kannst drehen, mit. Inshallah geht es jetzt. Allah sagt im Koran, er leitet das Volk der Ungerechten nicht recht und der Ungläubigen nicht recht und der Frevler nicht recht. Ja, wie sollen die dann zum Islam kommen? Ganz einfach, sie sollen an das glauben, was Allah sagt. Weil die Rechtleitung kommt dann, wenn sie glauben. Und warum leitet er die Ungläubigen nicht recht? Ja, weil sie ungläubig sind. Warum leitet er die Ungerechten nicht recht? Weil sie ungerecht sind. Hört auf, ungerecht zu sein. Dann Allah zeigt euch den richtigen Weg. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Und dann werden sie, deswegen werden sie verflucht. Deswegen werden sie verflucht. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, darum glauben sie nur wenig. Und das lässt uns auch zu denken, oder gibt uns auch zu denken. Aufgrund ihres Unglaubens sind sie verflucht, und weil sie verflucht sind, glauben sie nicht. Und liebe Geschwister, warum gibt es verschiedene Sekten im Islam? Verschiedene Sekten gibt es, weil die Sekten verschiedene Glaubensinhalte haben. Wenn jemand verschiedene Ansichten im Fiqh hat, dann nennen wir das meistens Madhab. Madhab das, Madhab dies, Madhab das. Wenn aber jemand Ansichten hat in Aqidah, dann nennen wir das Firqa, Firqa, Firqa oder wie auch immer. Ja? Sekte. Diese und so Sekte, diese und so Sekte und so weiter und so fort. Das Problem dieser ganzen Sekten ist was? Das Problem dieser ganzen Sekten ist, dass sie einfach nicht das glauben, was Allah sagt. Das ist angefasst. Natürlich auf Stufen. Ich sage nicht alle. Nicht alle sind gleich, das ist klar. Aber manche von ihnen akzeptieren nicht, zum Beispiel, dass Allah sagt, man muss beten. Gibt's. Die Alawiyah. Haben wir kennengelernt. Manche von ihnen akzeptieren nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesehen wird am jüngsten Tag. Ja? Dabei gibt es mehrere Sekten im Islam. Damit mehrere Sekten im Islam. Unter anderem Ashia. Manche von ihnen akzeptieren und so weiter und so weiter und so fort. Gibt es verschiedene Sekten im Islam. Und manche sind so weit abgehört, wie gesagt, Alawiyah und andere, die aus dem Islam sogar draußen sind. Weil sie einfach Allah sagt etwas und sie sagen nein. Zum Beispiel, wie gesagt, es ist authentisch überliefert worden, sogar so authentisch wie der Koran, weil es im Koran steht, dass Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag gesehen wird von den Menschen, von den Gläubigen speziell. Und dann sagen sie, nein, Allah wird nicht gesehen. Ja? Und natürlich ist das Thema nicht so einfach, wie ich es euch echt darlege, aber sie interpretieren diese Verse um und gehen dadurch in die Irre. Und der Grund ist was? Der Grund ist, ihrem Herzen ist Kufr. In ihrem Herzen, sie können einfach nicht annehmen, was Allah sagt. Der Gläubige sagt, Sami'na wa ata'na. Ja? Sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana. So haben wir es kennengelernt. Ja? O Allah, wir hören, was du sagst, und wir gehorchen, was du sagst, und wir bitten dich um Vergebung für den Mangel, weil wir vielleicht nicht so glauben, wie es eigentlich wie es dir eigentlich zusteht. Ja, das ist also wirklich sehr wichtig, liebe Geschwister. Und hier auch eine zweite Art der Übersetzung. Nicht nur darum glauben sie nur wenig, sondern auch eine Möglichkeit wäre, darum glauben sie nicht außer einigen wenigen. Ja? Das heißt, der erste Vers wäre, darum glauben sie nur wenig, Iman ist schwach, wie bei verschiedenen Sekten. Oder nur wenige glauben von ihnen, die meisten sind Kuffar. Und das ist ja der Fall. Und beides ist mit Sicherheit, kann zutreffen. Beides kann mit Sicherheit zutreffen. O ihr, denen die Schrift gegeben wurde, jetzt gucke ich mal kurz, Alhamdulillah, wir sind gut in der Zeit. Wollt ihr eine Pause machen kurz? Oder geht's? Okay, dann machen wir weiter. Wenn keiner sich meldet. Wir haben ja nur noch zwei Verse. O ihr, denen die Schrift gegeben wurde, glaubt an das, was wir offenbart haben. Das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt, bevor wir Gesichter auslöschen und nach hinten versetzen oder sie verfluchen, wie wir die Sabbatleute verfluchten. Allahs Anordnung wird stets ausgeführt. Die Anordnung Allahs, o ihr, denen die Schrift gegeben wurde, die Juden, die Christen, wo er sagt, der Imperativ, glaubt an das, was wir offenbart haben, bedeutet wiederum was? Der Glaube kommt von ihnen selbst. Allah leitet sie recht, wodurch? Durch die Verse. Er leitet sie zum Richtigen. Er sagt ihnen, das Richtige ist, dass ihr an den Koran glaubt. Das Richtige ist, dass ihr den Propheten Muhammad s.a.w. glaubt. Das Richtige ist, dass ihr dass ihr nicht Ra'ina sagt, sondern Unzurna, wie wir vorhin kennengelernt haben. Das ist die Rechtleitung. Weil jemand, manchmal fragt sich, was ist Hidayah? Was ist Rechtleitung? Was ist Huda? Das ist es. Rechtleitung ist, dass man dir sagt, was der richtige Weg ist. Das war's. Und Allah macht es doch in diesen Versen. Mehr als deutlich. Und an mehr als einer Stelle. Und eine Form der Rechtleitung ist, Allah sagt ihnen, glaubt an das, was wir offenbart haben, den Koran, die Worte Allahs. Das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt. Wenn jetzt der Koran käme und er würde dem widersprechen, was in der Tora und was in der Vergebung steht, ja, dann könnten sie sagen, das widerspricht aber das, was Musa gesagt hat. Und Musa war auch ein Prophet Allahs. Und das widerspricht dem, was Isa gesagt hat und was Dawud gesagt hat und so weiter und so fort. Aber es widerspricht ja nicht. Das ist genau das Gleiche, was ihre Propheten ihnen mitgeteilt haben. Und das ist ja das Problem. Und das ist ja das Seltsame an der Sache. Deswegen haben sie überhaupt kein Ausgerede, diesen Koran nicht zu akzeptieren. Sondern wie wir wissen, wir kennen genau Surat al-Baqarah, ihr eines der größten Probleme der Juden war was? Dass eben dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war eben nicht so, wie sie ihn sich vorgestellt haben, gewünscht haben. Sie haben sich gewünscht, dass da jemand kommt, der auf Abstand von den Kindern Israels, wie die meisten Propheten offensichtlich vorher, und der letzte von ihnen, Isa a.s., der letzte der Kinder, Propheten der Kinder Israels. Und da haben sie gedacht, wenn der letzte Prophet jetzt kommt, sallallahu alaihi wasallam, wird er auch inshallah von den Kindern Israels sein, und dann wird er mit uns das Königreich Davids aufbauen, das Großreich Israel, und dann werden wir die Weltherrschaft dadurch übernehmen. Nur es war nicht so, sondern unser Prophet fing schon damit an, dass er ein Araber war, und es fing damit an, dass er eben nicht von den Kindern Israels abstammt, und das war ihnen ein Dorn im Auge, und dadurch haben sie dann Feindschaft ihm gegenüber gezeigt, und deswegen haben sie ihn nicht an ihn geglaubt. Obwohl wir authentische Beweise haben, dass die Juden sehr wohl gewusst haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Prophet ist, auf den sie warten. Eines davon ist eben die Verse, die wir schon kennengelernt haben, darüber, dass die Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Tora drin standen, wie er aussieht und auch von wohin er auswandert. Denn der Witz ist ja, das Ganze war ja, warum waren denn die Juden in Medina? Medina ist ja Yathrib. Die waren ja dort, warum? Weil sie wussten, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam auswandern wird. Der letzte Prophet wird genau dorthin kommen. Deswegen waren sie ja dort. Die waren ja vorher in Palästina. Und sind dann dadurch, sind nachher vertrieben worden. Ja? Nachdem sie gesündigt haben, sind sie vertrieben worden. Zerstreut worden. Und unter anderem sind sie nach Medina gegangen. Drei Stämme von ihnen. Ja, Banu Qurayza, Banu Nadir und Banu Qaynuqa'. Und um dort auf den Propheten zu warten. Als er dann kam, wollten sie ihn nicht akzeptieren. Allah sagt,
O ihr, denen die Schrift gegeben wurde, glaubt an das, was wir offenbart haben, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt, Tora, Evangelium, Psalmen, bevor wir Gesichter auslöschen und nach hinten versetzen. Was ist damit gemeint? Damit ist einfach die offensichtliche Bedeutung dieser Verse gemeint. Wir brauchen diese Verse nicht uninterpretieren. Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Menschen, die so etwas machen, am jüngsten Tag wird er ihre Gesichter auslöschen, im Sinne von, dass man nicht mehr erkennen wird, dass dort vorne ein Gesicht ist. Sondern wird dann ihre Gesichter so machen, als wären sie der Nacken. Und dann wird er auch noch ihre Gesichter verdrehen, sodass sie blind umherlaufen und gar nichts mehr sehen. Und wenn sie nach vorne laufen, laufen sie nach rückwärts und sie wissen gar nicht, wie sie laufen sollen. Und manche sagen, dass dann, wenn der Gesicht nach hinten ist, wird dann der Nacken nach vorne sein. Waliyadu billah. Möge uns davor, Allah davor bewahren. Und möge Allah uns immer zu denjenigen Menschen machen, die an das glauben, was Allah eben gesagt hat. Oder Allah wird sie verfluchen, wie er die Sabbat-Leute verflucht hat. Wodurch verflucht? Indem er sie verflucht. Verfluchen bedeutet ja allgemein, liebe Geschwister, dass man aus der Barmherzigkeit Allahs ausgeschmissen wird. Und was aber auch bedeuten kann, die zweite Auslegung in diesem Vers, und zwar, dass sie in Affen und Schweine gewandelt werden, wie die Sabbat-Leute in Affen und Schweine umgewandelt worden sind, wie wir auch schon kennengelernt haben, was aber ausführlich besprochen wird in Surat Al-An'am, am Ende von Surat Al-An'am. Denn diese Sabbat-Leute, wissen wir, ich habe es kurz zusammengefasst, sie haben, Allah hat ihnen verboten, am Samstag zu fischen, daraufhin haben sie einfach die Netze freitagabends ausgelassen und haben dann samstags natürlich nichts gemacht, sondern die Fische sind fröhlich in die Netze reingeschwommen und dann haben sie einfach am Sonntag die Netze wieder aus dem Meer geholt und da waren dann die ganzen Fische drin. Und so haben sie gedacht, könnten sie das Gebot umgehen, daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Teil der Menschen mindestens in Affen und Schweine gewandelt. Warum sage ich mindestens? Weil manche Gelehrte haben gesagt, also wir wissen, Allah in diesen Versen hat von drei Gruppen gesprochen. Einmal von denen, die Sünde begangen haben, einmal von denjenigen, die ihnen gesagt haben, tut es nicht, und einmal dritte, die Gruppe, die nichts gesagt hat, die nicht mitgemacht hat, die auch nicht den Leuten, die aber nicht gesagt hat, macht es nicht, haben auch nichts getan. Das sind die meisten Leute, Mitläufer, die machen gar nichts. Manche Gelehrte sagen, diese Gruppe wurden auch umgewandelt in Affen und Schweine, und manche Gelehrte sagen, Allah hat über sie nichts gesagt, deswegen sagen wir sie auch über sie nichts. Und die dritte Gruppe sagt, nein, ihnen ist nichts passiert, denn sie haben ja nichts gemacht und Allah weiß am besten Bescheid. Allahs Anordnung wird allerdings stets ausgeführt. Es gibt also niemanden, der irgendwie Allah subhanahu wa ta'ala im Weg stehen könnte. Wenn Allah einen Befehl ergibt, sagt er nur sei und dann ist es kun, fayakun, und dann wird es genauso angeordnet, wie Allah es gesagt hat. Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Doch was außer diesem ist, doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Wer Allah etwas beigesellt, der hat fürwahr eine gewaltige Sünde ersonnen. Diesen Vers, liebe Geschwister, dazu gibt es ganze Bücher, die geschrieben worden sind. Ja? Jedes Buch, das über Tawhid spricht, macht eigentlich nichts anderes, als dass er diesen Vers erklärt. Wie zum Beispiel Kitab al-Tawhid von Ibn Khuzaima, rahimahullah ta'ala, einer der Gelehrten von Ahle Sunnah. Wo er spricht nur über Tawhid und noch andere Bücher, die es diesbezüglich gibt. Und zu diesem Vers gibt es mindestens zwei Überlieferungen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Allah subhanahu wa ta'ala, Entschuldigung, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma sagte, und ich lese wie immer, liebe Geschwister, erst den arabischen Text vor und dann den deutschen. Das hat mehrere Gründe und es schadet nicht, wenn ich es immer nach und nach wieder erwähne. Der eine Grund ist, dass wenn jemand zum Beispiel diese Hadith auf Arabisch hört und Arabisch kann und vielleicht die Hadith nachschlagen möchte, kann er sie nachschlagen. Oder wenn ich dann übersetze, dann für mich kann es sein, ich mache einen Übersetzungsfehler, dann ist aber für mich maßgebend der arabische Text. Ja? Wie gesagt, es gibt mehrere Gründe, unter anderem, dass manche Leute, die ein bisschen Arabisch können, lernen dazu, wie dem auch sei. Abdullah ibn Umar sagte,
مَا زِلْنَا نَمْسِكُ عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ حَتَّى سَمِعْنَا مِنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ قال فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. عبد الله بن عمر sagt, bis wir diesen Vers vom Propheten, von unserem Propheten صلى الله عليه وسلم gehört hatten, hatten wir nie Allah um Vergebung gebeten für diejenigen, die große Sünden begehen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte: Ich habe meine Fürsprache für diejenigen Menschen, die große Sünden begehen, von meiner Gemeinde. Jeder Prophet hat seine Gemeinde. Die Gemeinde vom Prophet sallallahu alaihi wasallam beginnt wann? Ab seiner Zeit bis zum jüngsten Tag. Weil alle, die müssen ihm folgen. Für diese alle Menschen, von denen, die Muslime sind, von denen, die große Sünden begehen, der Prophet sallam hat die Fürsprache für sie im Diesseits noch nicht gesprochen, die er sprechen darf, die Allah ihm geschenkt hat, sondern die erhebt er sich auf für das Jenseits, für Yawm al-Qiyamah. Und dann sagte Abdullah ibn Umar, فَأَمْسَكْنَا عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا كَالَ فِي أَنفُسِنَا. Nachdem wir also das gehört haben, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Eier, haben wir vieles nicht mehr ausgesprochen, was wir eigentlich uns gedacht haben. Haben wir vieles nicht ausgesprochen, was wir uns gedacht haben. Was bedeutet das? Das lesen wir jetzt in der folgenden Überlieferung. Das lesen wir in der folgenden Überlieferung. Und zwar, wo Abdullah ibn Umar sagte, كُنَّا نُوجِبُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ النَّارِ حتى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم. فزاكت wir waren uns sicher, dass diejenigen, die große Sünden begehen, in die Hölle gehen werden. Bis Allah auf den Propheten صلى الله عليه وسلم diesen Vers herabgesandt hat. Daraufhin hat فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجب لأحد من أهل الدين النار. Daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns verboten, dass wir zu irgendjemandem, der zum Islam gehört, sagen, dieser wird in die Hölle gehen. Ja? Und das ist unser Aqida. Deswegen sagen wir über niemanden, über keinen Menschen sagen wir, dass er in die Hölle geht oder dass er ins Paradies geht. Nur zwei Ausnahmen machen wir, weil Allah sie gemacht hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Nummer eins, wenn Allah oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam über eine bestimmte Person sagt, der geht in die Hölle, der geht ins Paradies, wie über seinen Onkel wissen wir Bescheid, ja, und auch über seine eigenen Eltern wissen wir Bescheid und über Paradiesbewohner wie Abu Bakr und Umar, Uthman und Ali und die 10 Sahaba und noch andere wissen wir Bescheid, dass ins Paradies gehen werden, hundertprozentig, da haben wir gar keinen Zweifel. Ja? Das wissen wir namentlich. Und die zweite Ausnahme, die wir machen, sind allgemeine Aussagen. Wir sagen, jeder Muslim geht ins Paradies. Und wir sagen, nur eine muslimische Seele geht ins Paradies. Und wir sagen, jede Nicht-Muslim geht nicht ins Paradies. Ja? Und so allgemeine Aussagen machen wir. Und wir sagen, die Sünder werden bestraft oder Allah vergibt ihnen allgemein. Aber derjenige, der als Muschrik steht, geht auf ewig in die Hölle. Allgemeine Aussage machen wir. Jemand, der sich selbst umbringt, wird ewig in der Hölle bleiben. Ja? Solche Aussagen machen wir allgemein, weil der Prophet sie gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Ja. Das ist die einzige Sache, die wir machen. Ansonsten, liebe Geschwister, was bedeutet dieser Vers? Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Aschirk, ganz kurz zusammengefasst, das islamische Verständnis vom Polytheismus oder vom Götzendienst oder von der Vielgötterei Aschirk bedeutet, dass du irgendeine Sache, die eigentlich Allah alleine zusteht, dass du Allah in dieser Sache zum Teilhaber machst mit jemand anderes. Beispiel, wir wissen, dass man Dua anrufen darf, nur Allah subhanahu wa ta'ala, also der Gottesdienst Dua, darfst du nur zu Allah machen. Wenn du allerdings jetzt gleichzeitig Dua zu jemand anderes außer Allah machst, egal wer das ist, egal, das ist wirklich ganz egal außer Allah, egal, sei es als der edelste Engel, den es gibt, oder sei es der größte Ungläubige, den es gibt, ist völlig egal, dann hast du in diesem Gottesdienst Dua Allah zum Teilhaber gemacht. Das heißt, du teilst diesen Gottesdienst, einmal Allah, einmal diese andere Person. Noch schlimmer, wenn du nur die andere Person machst, klar, ne? Aber wie gesagt, also das nennt man Schirk. Das ist eine Form des Schirk. Und wie gesagt, das, wie die Definition, die ich gesagt habe, ist eine ganz allgemeine Definition. Und wir haben auch unser Aqidah kennengelernt, dass es große Formen von diesem Schirk gibt und kleine Formen von diesem Schirk gibt und was für Formen es vom Schirk gibt und so weiter und so fort. Was uns aber jetzt, da verweisen wir auf die Unterschiede bei Aqidah, da verweisen wir über die Unterschiede bei Aqidah. Aber was uns noch interessiert bei den Vers ist, der zweite Satz: Doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Was ist gemeint mit was außer diesem ist, vergibt er, wem er will? Alles andere außer Schirk vergibt er, wem er will. Das ist eine Auslegung des Verses. Was meint aber Allah damit mit dieser Ayah? Gemeint ist wirklich gemeint, dass alles außer Schirk Allah vergibt es? Mit Sicherheit nicht. Denn was, wenn ich euch sage, was mit Kufr? Was ist, Schirk ist ja, dass ich glaube zwar an Allah, aber ich mache ihn zum Teilhaber. Ich bete auch andere noch an. Okay? Das ist Schirk. Aber was ist, wenn ich sage, Allah gibt es gar nicht? Ja? Das kann sein, dass es noch schlimmer ist. Allah weiß am besten Bescheid, wie er darüber urteilt. Ja? Aber, was wir nur verstehen müssen, ganz einfach, liebe Geschwister, Schirk ist eine Form von Kufr. Schirk ist eine Form dieses großen Kufr. Ja? Wenn wir das verstanden haben, es gibt verschiedene Arten von großem Kufr und eine Form davon ist Schirk. Wenn wir das verstanden haben, sagen wir, ja, wenn Allah Schirk nicht vergibt, und es ist so eine Form von Kufr, dann natürlich die andere Form von Kufr auch nicht, weil es das Gleiche ist. Das ist, wenn wir verstehen, doch was außer diesem ist, vergibt er nicht. Vergibt er, wem er will. Und wenn wir, was eine zweite Auslegung ist, doch was außer unter diesem ist, doch was unter diesem ist, unter Schirk ist, vergibt er, wem er will. Das heißt, jede Sünde nach Al-Kufr, nach Schirk, was darunter liegt, das heißt, jede große Sünde kann Allah subhanahu wa ta'ala vergeben, wem er will. Und wem er vergibt und wem er nicht vergibt, dafür gibt es Gründe, liebe Geschwister. Und es ist nicht einfach ein Lottospiel, dass wir einfach hoffen, dass er also, uns vergibt, sondern das natürlich hoffen wir. Aber dafür muss man natürlich auch ein paar Sachen tun. Die beste Sache, die man tun kann, ist, dann hat man die Garantie von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man eben Tauba macht. Ja? Eine Frage. Vergibt Allah wirklich nicht, dass man Schirk begeht? Gibt es keinen Fall, wo Allah vergeht und Schirk begeht? Dann wird es doch. Und deswegen dürfen wir nicht. Und jetzt heißt es, ich widerspreche der Ayah. Nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem anderen Vers, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah vergibt alle Sünden. Ja? Und wie verbinden wir den einen Vers mit dem anderen Vers? Erst im ersten Anblick könnte sein, man versteht das Widerspruch. Aber nach dem zweiten Anblick ist es kein Problem, denn die Begrüßung macht euch einfach folgendes Beispiel bewusst. Wie viele Menschen zur Zeit des Propheten sind in den Islam eingetreten? Hunderttausende. Was waren sie vorher in der Religion gehabt? Kufr, Schirk. Ja? Die Götzen dienen alle. Ja? Umar und andere. Also wird über ihnen gesagt, dass sie Mushrikin waren. Nicht andere Mushrikin waren. Taib, nach dem Islam angenommen haben. Allah zieht sie immer noch zur Rechenschaft? Nein, sicher nicht. Sondern der Prophet hat gesagt, dass wenn man den Islam annimmt, wird einem alles vergeben, was man in Sünden vorgemacht hat. Ja? Deswegen ist das Wichtigste, dass wir wissen, dass es gibt eine Möglichkeit, wie Allah auch diesen großen Schirk vergibt. Und zwar Tauba. Tauba. Und das Annehmen des Islam ist natürlich eine Form der Tauba. Das Annehmen des Islam ist die Form der Tauba schlechthin. Du sagst zu Allah subhanahu wa ta'ala, ab jetzt verlasse ich alles. Ihr wisst ja, eine Bedingung für die Gültigkeit von Tauba ist ja, dass du die Sünde unterlässt. Und er sagt, ich verlasse jetzt meinen ganzen Kufr, den ich ganzes Leben lang gemacht habe. Ja? Sie haben gesagt, also das Annehmen des Islam ist die Tauba schlechthin. Die beste Tauba, überhaupt nicht vorstellen kann. Ja? Wie dem auch sei, deswegen wissen wir,
dass eben, das ist wichtig zu wissen, dass man nicht eben die Verse da nimmt, einen Vers und da einen Vers und dann widerspricht man sich und kommt nicht aus dem Schlamassel mehr raus. Ja? Deswegen, wie Geschwister, lesen wir Tafsir und lernen wir Tafsir. Und Allah SWT sagt zum Abschluss, wer Allah etwas beigesellt, der hat fürwahr eine gewaltige Sünde ersonnen. Ihr wisst ja auch, dass Allah vergibt, wem er will. Es gibt auch Gründe, wie zum Beispiel das Verrichten der Gebete, der fünf Gebete. Das löscht die kleinen Sünden aus, die man zwischen den Gebeten getan hat. Wenn man keinen großen begeht, ja, so sagt der Prophet, wenn man Ramadan regelmäßig macht, wenn man Hajj regelmäßig macht, wenn man Umrah macht, all diese Dinge löschen die Sünden aus. Das wissen wir. Ja? Und liebe Geschwister, zu guter Letzt, und dann sind wir fertig, lese ich euch noch einen Hadith vor, der auch eine schöne Frohbotschaft beinhaltet. Und zwar Abu Sa'id al-Khudri, der Hadith ist bei An-Nasa'i und Sheikh al-Albani, rahimahullah, sagt es sahih. Abu Sa'id al-Khudri, der gehört auch zu den sieben Sahaba, die dafür bekannt sind, dass die meisten Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert haben. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, sinngemäß. Ich bringe es euch, ich versuche das in meinen Worten zu erklären. Ihr wisst ja, in dieser Zeit, wenn jemand dir dein Recht weggenommen hat, dann kämpfst du dafür. Wenn du ein starker Mensch bist, wenn du schwach bist, dann bittest du Allah darum. Wenn du kannst, dann gehst du da was, nimmst einen Anwalt und weiß nicht was, auf jeden Fall, du versuchst, dein Recht bekommst. Aber der Prophet sagte, all diese Kämpfe, die man hat, um sein Recht zu bekommen, sind nichts im Vergleich dazu, wie die gläubigen Menschen gegen Allah subhanahu wa ta'ala argumentieren werden am jüngsten Tag. Das heißt, sie werden versuchen von Allah subhanahu wa ta'ala ihr Recht noch auf eine härtere Art zu bekommen, wie man sich vorstellen kann, als der härteste Mensch, der in dieser Zeit versucht, sein Recht zu bekommen. Wie? Nicht für sich selbst, sondern für ihre eigenen Geschwister. Denn sie gehen zu Allah subhanahu wa ta'ala und bitten ihn und betteln ihn darum und flehen ihn darum an, dass sie ihr Recht bekommen. Welches Recht? Und zwar sagen sie, oh Allah, du hast einige unserer Brüder in die Hölle geworfen. Und dann sagen sie, oh unser Herr, unsere Geschwister, sie haben mit uns gebetet und sie haben mit uns gefastet und sie haben die Hajj mit uns vollzogen und du hast sie in die Hölle getan. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen, اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. Geht hin zur Hölle und nehmt aus ihr heraus diejenigen, die ihr erkennt. Und dann werden sie eben dorthin gehen und dann werden sie sie erkennen an ihren Gestalten. Manche von ihnen also hat das Feuer ergriffen bis zu ihren Waden und manche von ihnen hat das Feuer ergriffen bis zu ihren Fußknöcheln. Und alle werden sie aus der Hölle dann hinausnehmen. Und dann sagen sie, o unser Herr, wir haben jetzt diejenigen, die du uns angeordnet hast, hinauszunehmen aus der Hölle, herausgenommen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen noch einmal, nehmt aus der Hölle jeden raus, der in seinem Herzen so viel Iman hatte im Gewichte eines Groschens, eines Dinar heißt es. Und dann gehen sie hin und nehmen sie raus. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nimmt aus der Hölle jeden raus, der in seinem Herzen das Gewicht eines halben Dinars hatte. Ein Iman. Und das geht weiter, bis Allah zu ihnen sagt, nimmt jeden aus der Hölle heraus, der in seinem Herzen das Gewicht eines Senfkorns an Iman hat. Und dann sagt Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu wa, wer dies nicht glaubt, und natürlich, das ist eine rhetorische Sache. Jeder glaubt das, wenn der Abu Sa'id berichtet über den Propheten. Und sagt Abu Sa'id, wer das auch nicht glauben will, der soll einfach diese Eier lesen. Wahrlich, Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesetzt wird, Schirk. Aber er vergibt, was darunter ist, wem er möchte. Ja? Und dann las er den Vers zu Ende. Wer Allah etwas beigesetzt, der hat fürwahr eine gewaltige Sünde ersonnen. والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.